Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
Tirol hat eine lebendige Musikszene. Heute im Tirol Live Studio die Band Tracker. Die Band besteht aus den drei Herren Martin Fuchs, Max Mühlbacher und Daniel Walter. Wie lebt es sich als Tiroler Band, Martin?
Ja, für uns lebt es sich mittlerweile eigentlich gar nicht so schlecht. Nachdem wir einerseits Glück haben und über entsprechende Infrastruktur verfügen, was das Proben zum Beispiel anbelangt, uns ein Netzwerk ein gewisses erarbeiten konnten im Laufe der letzten Jahre, funktioniert es eigentlich ganz gut. Wobei wir schon mitkriegen, dass es für junge Bands, die gerade starten, ganz, ganz schwierig ist, Proberäume zu finden oder Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Für uns ist es ganz okay. Uns gibt es allerdings auch schon gewisse Zeit lang und wir haben uns das irgendwie auch erarbeiten müssen im Laufe der letzten Jahre. Wir sind aber, würde ich sagen, zufrieden.
Ein sehr aktuelles Thema, die Clubszene löst sich gerade auf, verschiebt sich an öffentliche Orte wie etwa die Silschlucht. Wie nehmt ihr denn dieses Problem wahr? Ihr habt offenbar noch genügend Möglichkeiten, Orte zu finden, um aufzutreten. Seid ihr da solidarisch mit den Jungen, die keine Orte mehr finden?
Natürlich, weil was die Jungen betrifft, betrifft uns ja genauso. Es reduziert sich natürlich in Innsbruck immer mehr auf wenige Venues, in denen man spielen kann. Ja. Mehr oder weniger ist es nur mehr das Treibhaus und die BMK, die gewissermaßen unser Wohnzimmer auch ist. Ja. Aber das ist ja nicht nur ein Problem der letzten Jahre, das zieht sich ja über viele Jahre schon hinweg und nicht nur, was Musik betrifft, auch viele Bars oder Open-Air-Kino, wenn es immer einen Anrainer gibt, dem was nicht passt, dann wird man in Innsbruck immer alles gleich zudrehen. Und natürlich so mittlere Venues, wo sag jetzt mal, kleine Bands wie wir spielen, gibt's weniger.
Habt ihr da bestimmte Forderungen oder auch einen Draht zur Stadtpolitik, wo ihr euch artikuliert?
Also einen direkten Draht zur Stadtpolitik haben wir jetzt nicht, probieren uns rauszuhalten, aber natürlich über, sage jetzt mal, Vertretungen wie die BMK-Vereine, die durchaus einen Draht haben. Und weil du gesagt hast, Verschiebung in die Silschlucht, also ich glaube, viel verschiebt sich dorthin nicht. Und es sollen ja vor allem einfach zugängliche Plätze sein, ja, wo jeder hin kann und nicht hinwandern muss.
Eben, es ist ja total traurig, wenn Equipment in die Silschlucht geschleppt werden muss und dann, das ist ja auch nicht ungefährlich, da Partys zu veranstalten. Das war ja quasi eben mein Gedanke. Aber es gibt die Jugend muss quasi ausweichen, weil es einfach nichts mehr gibt. Und es bleibt zu hoffen, dass die neue Innsbrucker Stadtregierung vielleicht ein offeneres Ohr für Veranstaltungen hat, um es jetzt einmal zusammenzufassen. Euer Sound ist ungekünstelter Rock, sage ich jetzt als Laie. Woher kommt denn eure Inspiration, Daniel?
Zum einen machen wir einfach das, was uns immer schon Spaß gemacht hat und was uns sozialisiert hat, über Bands in Jugendjahren wie Husker Du oder Sonic Youth, wo man das natürlich mitgenommen hat. Und die Inspiration sind meistens kleine oder größere Ideen, die ausgearbeitet werden müssen, aber es ist selten der total große Wurf als Gesamtes. Es ist meistens dann doch viel Arbeit, alles auszuformulieren. Und dann auch in der Reduktion des Trios ist es natürlich dann nochmal eine Herausforderung, dass man die Idee vollumfänglich gut darbieten kann, die einem selber vorschwebt oder die uns vorschwebt und dann daraus auch einen Song macht, der dann auch auf eine Platte kommt und der anderen gefällt.
Das klingt total professionell. Ihr seid aber nicht hauptberuflich Rockmusiker. Was macht ihr denn sonst, Martin?
Ja, wir sind alle drei berufstätig und haben alle drei Familien. Ich bin in meinem Brotberuf Kinder- und Jugendpsychiater und bin total gern Kinder- und Jugendpsychiater. Der Max, der neben mir sitzt, ist als Techniker, Road Manager und Mädchen für alles für den Herbert Bixner tätig. Und Daniel ist Architekt.
Ist die Musik auch sowas wie ein Ausgleich zu Job und Familie, Daniel?
Weniger ein Ausgleich als einfach eine Abwechslung, die man sonst im Tagesgeschäft als Anreicherung auch noch hat.
Was ist denn das für ein Zeitaufwand? Wie kann man sich denn das vorstellen? Ihr klingt ziemlich ausgelastet, so lebensmäßig. Wie oft probt ihr?
Das ist von mehrmals in der Woche, auch situationsbedingt und auch nach Anforderung nach außen sozusagen, entweder mehrmals die Woche oder einmal in der Woche, aber schon sehr regelmäßig.
Ist das eine Art Jugendtraum, der da ausgelebt wird, Max?
Jugendtraum ist es, glaube ich, angesichts unseres Alters nicht mehr unbedingt, aber ich sage mal so, der Traum ist erwachsen worden und wir machen es halt immer noch. Ja? Wir machen es vor allem, weil es uns wirklich Spaß macht. Ja? Das, eigentlich das Grundding ist das, Musik mit Freunden machen und genau das tun wir auch. Ja? Und was nicht deswegen bedeutet, dass man weniger Anspruch an die Musik hat vielleicht, aber dass man eben der Rockstar wird, wie man es vielleicht vor 20 Jahren mal gedacht hat oder gewünscht hat, das passiert nicht mehr, das ist jetzt allen klar. Aber dass eben, wie der Daniel gesagt hat, die Musik unser Leben einfach bereichert und wir es deswegen weiterhin machen, bis wir keine Lust mehr haben oder es niemand mehr hören will, steht sicher auch fest. Ja.
Ihr seid schon sehr lange miteinander unterwegs. Was war und was habt ihr noch vor?
Ja, wir machen fast 20 Jahre zusammen Musik und haben sehr viel erlebt zusammen, von Konzerten auf Sardinien in Deutschland, kleine Touren. Wir haben mehrere Tonträger rausgebracht auf unterschiedlichen Labels und auf eine Art soll das natürlich so weitergehen. Solange es irgendwie geht und solange es Leute interessiert. Und jetzt ganz konkret kommt in ein paar Monaten eine neue Platte raus auf einem sehr coolen österreichischen Label Neusebil Records. Wird wieder eine Vinylplatte werden mit einigen Songs und natürlich wird es einige Konzerte auch in nächster Zeit geben.
Martin, Max, Daniel, danke für das Gespräch. Wir schauen uns jetzt ein neues Video an. Wie heißt es, Daniel?
This is what we get to hear.
Von 24. bis 26. November findet in der Messe Innsbruck die Spielemesse statt. Auch auf der Messe ist Christian Opperer. Sie sind Spieleillustrator. Ist man als Spieleillustrator automatisch besonders lustig?
Lustig nicht unbedingt, weil nicht jedes Spiel ist lustig. Aber ich würde sagen, man versucht verspielt zu sein, solange es geht.
Wie werden denn Spiele entwickelt? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist im Normalfall ein ziemlich langwieriger Prozess. Also die meisten Leute, die für die Spielbranche arbeiten, also gerade die Hauptcharaktere wie Illustratoren und Autoren, Autorinnen, sind Freiberufler. Das heißt, sie kommen mit einer Spielidee zum Verlag, also die Autoren, Autorinnen, und der Verlag versucht, das ins Programm einzupassen. Das ist ein langer Prozess. Und dem voraus geht eigentlich schon die Entwicklung vom Spiel beim Autor, bei der Autorin, das über Jahre gehen kann. Sobald das Spiel vom Verlag aus steht, wird ein Illustrator, eine Illustratorin dazugenommen und dem Ganzen der letzte Schliff verpasst. Und dann kommt es irgendwann in den Handel. Also wir reden da von einem Prozess, der im Normalfall so zwischen, sagen wir, 2 und 3 Jahre dauert. wenn man die Spielentwicklung, also wirklich die Ideenfindung und das Feilen am Spiel von der Autorenseite her nur mit dazu nimmt, kann das mehrere Jahre in Anspruch nehmen, also 5-6 Jahre auch.
Wie lange hat es jetzt gedauert, bis dieses Spiel fertig war?
Ja, also da haben wir ein ziemliches Schwergewicht da liegen. Das ist das Spiel Weimar, Kampf um die Demokratie, ein politisches Spiel. Das hat der Autor hat insgesamt 7 Jahre dann gearbeitet. Und die Gestaltung, also der Teil, den ich übernommen habe, der hat 2 Jahre in Anspruch genommen. Das ist natürlich jetzt nicht was, wo man sagt, ja, man arbeitet nur an diesem Projekt die ganze Zeit über, aber gerade bei der Illustration und der Gestaltung war es sehr präsent in diesen 2 Jahren.
Das klingt nach einem sehr komplexen politischen Spiel. Was sind denn die aktuellen Spieletrends?
Es sind meistens so Trends, die sich ein bisschen über mehrere Jahre hinweg halten, in meinen Augen, in der Brettspielszene. Also wir haben jetzt seit der Corona-Zeit eine starke Zunahme an Spielen, die man solo spielen kann, also allein. Das war sicher situationsbedingt, aber sie haben sich gehalten. Also es hat auch schon vor Corona Solo-Spiele gegeben. Aber inzwischen ist es so, dass man bei fast jedem Spiel sieht, dass es eine Solo-Variante gibt. Also man kann das Spiel zu zweit spielen, aber man kann es auch allein probieren. Das war so eine Entwicklung der letzten Jahre. Und die andere ist, dass Spiele im Prinzip, also sehr viele Spiele auf den Markt kommen, die in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte erzählen. Also das sagt man im Fachjargon Story-Driven, also geschichtengetrieben. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie ein bisschen wie ein interaktives Buch, das man liest. Das kann mit grafischer Gestaltung sein, es kann auch mit sehr viel Text sein. Das ist dann abhängig vom Spiel. Aber das ist sowas, was auch ein bisschen zugenommen hat. Und natürlich dann so Rätselspiele, die an Escape Rooms angepasst sind. Also so wie Escape Room ein Trend war und immer noch ist, halten sich auch solche Rätselspiele immer noch.
Diese Trends werden natürlich dann vermutlich auch auf der Spielemesse zu sehen sein. Was gibt es denn sonst noch?
Wir haben einen eigenen Raum mit Spieleautoren, Spieleautorinnen. Die werden am Sonntag bei uns sein. Ich persönlich als Spieleillustrator werde von Freitag bis Sonntag dort sein und die Spiele zeigen und erklären und Einblick geben in meine Arbeit. Wir haben den Brettspielverein Kufstein dieses Jahr das erste Mal bei uns. Und sonst alle anderen Akteure, die wir sonst auch immer gehabt haben, also größere Spielverlage, die ihre eigenen Stände haben, Spiele, die schnell gespielt sind, natürlich die nominierten und prämierten Spiele von diesem Jahrgang und vieles, vieles mehr.
Was macht denn ein gutes Spiel aus? Was unterscheidet ein gutes von einem schlechten?
Das ist eine relativ schwierige Frage. So im Prinzip die Gretchen, eine der Gretchenfragen im Spieldesign. Es ist so schwierig, die zu beantworten, weil Spiele ja so vielfältig sind. Und warum sind sie so vielfältig? Weil die Leute, die Spiele spielen, so vielfältig sind und sehr unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben aufeinandertreffen. Deshalb, wenn man mich persönlich fragt, ist ein gutes Spiel dann ein gutes Spiel, wenn's eine Zielgruppe hat und diese Zielgruppe bedienen kann, also der Zielgruppe das gibt, was sie sucht. Das ist ein gutes Spiel. Aber wir haben jetzt da auch Spiele aufgebaut, an die ich beteiligt war. Also wir haben ein kleines Spiel, ein Würfelspiel. Das hat seine eigene Zielgruppe. Das ist ein Spiel, das spiele ich in 20 Minuten runter. Und dann habe ich so ein politisches Spiel wie Weimar, wo ich mir 6 Stunden an den Spieltisch setzen muss. Auch das hat seine Zielgruppe. Also ein gutes Spiel trifft einfach die Leute, die es treffen will, finde ich.
Und woher kriegt man seine Inspiration, so ein Spiel zu entwickeln? Sind es grafische Zeitgeistelemente oder politische Situationen?
Also aus Spielautorensicht ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also, spricht man immer von 2 Herangehensweisen. Also es gibt Spielautoren, die über die Mechanik kommen. Also die sagen, ja, es wäre interessant, was mit Würfeln zu machen. Und die Würfel sind nicht die normalen 6-seitigen Würfel, sondern, keine Ahnung, 20-seiter oder haben Symbole drauf. Und dann gibt es Autoren, die kommen übers Thema, wie zum Beispiel beim Spiel Weimar, da stand das Thema im Vordergrund. Und beim Spiel Sixto stand der Mechanismus im Vordergrund. Und von meiner Seite aus, also von Seite des Spielillustrators, da muss ich manchmal Leute enttäuschen, wenn sie sagen, du hast so einen kreativen Beruf. Ja, ist er. Also er ist spannend und fordernd und kreativ, aber nicht immer, weil Spielillustration ist im Unterschied zu, sagen wir, klassischer Buchillustration ein bisschen anders gelagert. Also ich habe, es geht nicht nur darum, dass es hübsch ausschaut, sondern es muss im Normalfall einen Zweck erfüllen. Also das Spiel muss spielbar sein, die Illustration, die Grafik darf nicht im Weg stehen. Deshalb Inspiration, manchmal ist es ein relativ enges Korsett, in dem man sich bewegen muss, weil das Spiel schon vorgibt, was es für Elemente hat, in welcher Zeit es spielt, in welche Thematik es ist. Das kann angenehm sein, weil dann kann man sich an dem entlang handeln. Und es kann natürlich auch so sein, dass man denkt, ja, okay, aber was anderes wäre spannender. Aber im Prinzip, also zum Beispiel dieses Spiel Ohanami, das war ein Spiel, wo man relativ frei gestellt worden ist, welches Thema ich illustrieren möchte. Das hat geheißen, es soll was Harmonisches sein. Und da habe ich mich entschieden für japanische Gärten. Und das war eine gute Entscheidung. Und das ist immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, kreativ zu sein, wenn man sich da aussetzen kann und jetzt ankommt. Ja.
Können Sie vom Spiele illustrieren leben?
Ja, das ist mein Hauptberuf. Es sind nicht nur Spiele, die illustrieren. Also Spiele ist so, sagen wir mal, der Hauptteil meiner Arbeit. Aber es sind auch klassische Illustrationen wie Buchillustrationen dabei oder Illustrationen für Werbeprojekte. Was sich in den letzten Jahren auch gehäuft hat, waren Projekte, also sowohl Spielprojekte als auch anders geartete Projekte für den Bildungsbereich. Also zum Beispiel auch Spiele, Escape-Spiele, die in der Schule eingesetzt werden können. Und sowas ist immer sehr spannend. Und ja, inzwischen geht das ganz gut.
Gibt es da eine eigene Ausbildung oder woher kommen Sie beruflich?
Ich bin ein kompletter Quereinsteiger. Das gibt es auch sehr viel in der Brettspielbranche. Also bei den Illustratorinnen weniger als bei den Autorinnen. Es gibt keine Ausbildung für Spielillustration per se. Es gibt natürlich die Ausbildung zum Illustrator, zur Illustratorin. Aber die sind schon immer noch ein bisschen klassischer buchzentriert, in meinen Augen. Also bei mir war es wirklich Learning by Doing.
Was denken Sie, wie wird sich die Branche entwickeln in Zeiten der Digitalisierung, E-Gaming, Computerspiele, Handyspiele? Bleibt das klassische Brettspiel?
Ja, ich würde sagen ja, weil das hat sich jetzt einfach über die Jahre gezeigt, die Brettspielbranche und der Markt ist gewachsen. Es gibt mehr Spieler, Spielerinnen als vorher. Corona hat uns tatsächlich geholfen, in unserer Branche, weil die Leute sich halt wieder darauf besinnt haben, was man daheim machen kann und im kleinen Kreis machen kann. Und da waren Brettspiele sehr beliebt, wie auch Puzzles und ähnliche solch geartete Beschäftigungen. Der Punkt mit digitalen Spielen, ich bin jetzt seit circa 20 Jahren beschäftigt mit dem Thema Spiel, sowohl privat als auch beruflich. Und man hat immer wieder kommen und gehen sehen Spiele, die elektronische Spielbretter gehabt haben oder App-Unterstützung gehabt haben. Das sind immer nur so kurzzeitige Dinge, die ausprobiert werden. Meistens sind das keine Spiele, die sich lang halten am Markt. Es ist voll spannend. Es gibt sehr spannende Spiele, die mit Apps arbeiten. Es ist aber allerdings auch immer ein bisschen eine Hürde, weil der Fokus beim Spielen soll entweder auf dem Spielmaterial, also dem Spielbrett, auf den Karten oder auf meinen Mitspielenden liegen. Und wenn dann ein Handy oder ein Tablet in der Mitte liegt, lenkt es oft ab. Also das ist meine Erfahrung mit Hybridspielen. Aber ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Was man sagen kann, ist, dass sich die Brettspiele und die Computerspielszene gegenseitig beflügeln und immer wieder, sagen wir, beim anderen ein bisschen reinschauen. Ja. Das beste Beispiel ist das diesjährige Spiel des Jahres, heißt Dorfromantik. Das war ursprünglich ein Computerspiel. Ein Computerspiel, das Anleihen genommen hat an Brettspiele. Von einem kleinen Indie-Entwickler in Berlin und das ist jetzt dann wieder vom Computerspiel umgesetzt worden als Brettspiel. Das heißt, ein Brettspiel hat ein Computerspiel inspiriert und das hat dann wieder ein Brettspiel inspiriert. Das ist ein relativ schöner Kreislauf. Mhm. Und so sieht man es eigentlich immer, eben gerade bei Computerspielen werden sehr oft Brettspielelemente eingebaut und bei Brettspielen gibt es halt oft auch Verbrettspielungen von Computerspielen. Das Spielefest in Wien wird nächstes Jahr, wenn es bis dort hält, zusammen mit einem E-Sports-Event stattfinden. Das finde ich relativ spannend, weil ich glaube, dass die zwei Branchen nicht so weit auseinanderliegen, wie es oft gezeichnet wird. Also das Computerspiel ist nicht der Tod des Brettspiels, ganz im Gegenteil. Es sind andere Dinge, die ich da rausholen als Spieler, als Spielerin.
Spielen Sie selber auch oder sagen Sie irgendwann einmal ist genug und machen ganz was anderes?
Ich spiele auf jeden Fall. Ich spiele sehr viel. Ich spiele nicht mehr so viel, wie bevor ich angefangen habe zu illustrieren für Brettspiele. Das ist einfach, weil die Zeit dann irgendwann fehlt. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, in der Spielebranche tätig zu sein, ohne selber spielen und spielen zu wollen. Nicht nur, um zu schauen, was gibt's für neue Dinge am Markt, sondern einfach auch, weil man das erleben will. Das ist ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung und ja, die muss man, glaube ich, in den Beruf reintragen, weil sonst ist es fad.
Herr Operer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.